Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Wirklichkeitsstudien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 28. Oktober 2025. Ich starte mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Ist Silber das neue Gold? Es hat jedenfalls dieses Jahr mehr zugelegt als Goldaktien und Bitcoin und das Potenzial bleibt groß, denn Silber ist ein Schlüsselrohstoff für fast alle Zukunftstechnologien wie Solarpanels, Elektroautos, Smartphones, Medizinaltechnik und KI. Doch wie kann man von der Aufholjagd des Silbers profitieren? Wichtig ist, in physisches Silber zu investieren. Nur dieses bietet langfristig Sicherheit. Das Silber muss aber nicht zu Barren, Münzen oder Medaillen verarbeitet sein. Besonders interessant ist Silbergranulat, der Grundrohstoff für alle Silberprodukte, bei dem Sie sich die Prägekosten sparen. Mit dem S-Deposito von BB Wertmetall können Sie einfach und sicher in reines Silbergranulat investieren. Das S-Deposito ist einzigartig. Es verbindet die Vorteile von physischem Silber mit jenen eines Depots. Sie bleiben also flexibel. Die BB Wertmetall verwahrt das Silber in ihrem Namen in einem Zollfreilager in der Schweiz, vollumfänglich versichert. Mehr Informationen zum S-Deposito finden Sie auf s-deposito.swiss, s-deposito.swiss. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Und gleich noch ein Hinweis in eigener Sache. Morgen Mittwoch, dem 29. Oktober, folgt ab 18 Uhr der nächste Weltwoche-Daily-Livestream hier ohne Netz und doppeltem Boden auf diesem Kanal bei YouTube. Oder wählen Sie sich, tippen Sie sich ein auf Weltwoche.ch/live, Weltwoche.ch/live oder eben auf unserem Weltwoche YouTube-Kanal. Wenn Sie in der Sendung dabei sein wollen, mir eine Frage stellen, mich kritisieren oder mit mir diskutieren möchten, schreiben Sie uns an fragen@weltwoche.ch, fragen@weltwoche.ch oder benutzen Sie das Formular weltwoche.ch/sprechstunde/weltwoche.ch/sprechstunde/. Wir kontaktieren ausgewählte Zuschauer, damit Sie Ihr Anliegen direkt und live an mich richten können. Wir freuen uns. Ich freue mich, morgen Mittwoch ab 18 Uhr geht's los. Fassen Sie sich ein Herz, schreiben Sie uns, meine Kollegen um Roman Zeller sind schon ganz neugierig und begierig zu erfahren, was Ihnen auf und unter den Nägeln brennt. Meine schweizerische Ausgabe habe ich mit etwas Eskapismus, mit einer Fluchtbewegung eröffnet, denn man kann ja nicht nur von den täglichen Nachrichten allein leben, diese Flut an Ereignissen und doch zum Teil eher betrüblichen Vorgängen, mit denen wir uns zu beschäftigen haben. Ja, die entfacht in uns selbstverständlich das Bedürfnis, immer wieder auszubrechen, sozusagen ins Wunderland unserer Fantasie uns zu verziehen. Und ich bin ja ein langjähriger Filmfreund, auch ein passionierter Leser, vor allem Sachbücher, aber zuletzt auch Romane. Und was mich jetzt wirklich gepackt hat, ist diese großartige, hochdekorierte und auch sehr, sehr erfolgreiche britische Fernseh- und Streaming-Serie Downton Abbey. Downton Abbey, 6 Staffeln von 2010, glaube ich, bis 2015. Dann hat es mehrere Kinofilme gegeben. Das Grande Finale, das große Finale, läuft jetzt in unseren Kinos auf den Leinwänden und ich kann Ihnen diesen Film einfach nur wärmstens ans Herz legen. Vor allem jetzt auch in der etwas dunkleren, kühlen, nass regnerischen Zeit. In der Schweiz schneit es schon in den Bergen, also etwas vorweihnachtliche Besinnlichkeit kehrt da und dort ein. Also die richtige Umgebung, die richtige Atmosphäre, um einzutauchen in die Welt von Downton Abbey. Was ist Downton Abbey? Das ist ein fiktives Schloss einer fiktiven oder ein Adelshaus, ein großes Landhaus, ein Landschloss einer bedeutenden britischen Adelsfamilie, die es so aber nie gegeben hat. Das Schloss existiert zwar, aber es heißt anders und gehört nicht der Filmfamilie Crawley, sondern dem bedeutenden Adelsgeschlecht Carnarvon. Das ist das Highclere Castle von einer wunderbaren Großartigkeit und Opulenz. In diesem Film natürlich gewissermaßen auf ein Denkmal gehoben. Und das Interessante ist natürlich die zeitgeschichtliche Färbung und auch gewissermaßen die soziologische Botschaft dieser Serie. Sie handelt zwischen 1912 und 1930, wenn wir alle Kinofilme dazu nehmen, beginnt mit dem Untergang der Titanic. Symbolisch natürlich, etwas vorweggenommen auch der Untergang dieser alten Adelsherrlichkeit. Und wir beobachten die Familie Crawley beim Versuch, oben zu bleiben und die Stromschnellen der Geschichte zu meistern mit vielen, vielen Schicksalsschlägen. Was diese Serie speziell macht, ist die Doppelperspektive. Wir haben einerseits die Adligen, auf der anderen Seite haben wir aber auch die Bediensteten, die dann sozusagen im Souterrain unterwegs sind. Und so sind diese Handlungen immer gespiegelt in diesen beiden gesellschaftlichen Sphären. Und was einfach als Beobachtung noch interessant ist, was mich zumindest da bewegt hat oder immer noch auffällt, ist, wie eben in dieser adligen und in dieser britischen Standesgesellschaft jeder Stand seine eigene Würde hat. Und die Distinktionen, die Unterschiede sind ganz wichtig. Und es ist interessant, weil darin sich natürlich auch abbildet etwas die britische Eigenheit. Das hat einen wirklichen Zauber, ist natürlich von größtem Glamour, wie da diese Adligen leben, diese Gesellschaftsform, auch der Umgang mit den Bediensteten, dann wie die Bediensteten selber den Adligen begegnen, was da für Beziehungen entstehen. Und das hat mich wieder zurückgeführt, auch in meine Studienzeit der Geschichte. Da haben wir uns eben auch mit den europäischen Führungseliten auseinandergesetzt, nicht zuletzt mit dem britischen Adel, aber auch mit dem französischen und dem deutschen Adel. Und die unterschiedliche Entwicklung dieser Adelsgesellschaften hat natürlich auch die gesellschaftliche und politische Wirklichkeit geprägt, bei Übereinstimmungen auch große Unterschiede. Und ein Buch, das ich einfach allen, die sich da etwas weiter vertiefen möchten, empfehlen kann, oder einen Autor, das ist jetzt ein ziemlich umfangreiches Standardwerk, das ich Ihnen hier zeigen kann, das ist der David Cannadine oder Cannadine, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, David Cannadine, ein britischer Historiker, jetzt an der Princeton University lehrend, und er hat sich intensiv auseinandergesetzt mit diesem Schicksal und mit den Eigenheiten der britischen Oberschicht, The Decline and Fall of the British Aristocracy, das ist sein Standardwerk. Aber es gibt natürlich auch große Romane, E.M. Forster, Howard's End, ganz berühmt, dann von Ishiguro, dem Japaner, The Remains of the Day, verfilmt mit unter anderem Emma Thompson und in der Rolle des Butlers unsterblich Anthony Hopkins, zugeknöpft sozusagen bis über den obersten Smoking- und Frackknopf hinaus, bottled up, alle Emotionen inwendig zugesargt und abgewürgt, und das bricht dann hervor, großartig. Oder dann Evelyn Waugh, Brideshead Revisited, auch verfilmt, unter anderem mit Jeremy Irons. Es gibt eine großartige Hörbuchvariante, in der Jeremy Irons selber, der berühmte Schauspieler, auch Hollywood-Star, dieses Buch dann noch einmal liest, in der Interpretation auch jener Rolle, die er selber damals in einer mehrteiligen Folgen, glaube ich, Fernsehproduktion gespielt hat. Also für alle, die ein Flair für Nostalgie haben, dieses Heroin des Alters, die da etwas, die kleinen Fluchten suchen aus dem trüben Alltag, Downton Abbey und vielleicht noch etwas weiterführend die Geschichte der britischen Aristokratie. Wobei, wenn Sie in Deutschland sind, in Österreich, dann haben Sie natürlich eine ebenso opulente Schatzkammer an Adelsgeschichte zu durchforsten. Wir Schweizer haben hier eher einen etwas prosaischen Ansatz. Die Aristokratie hat auch eine Rolle gespielt, aber keine so ganz bedeutende, in dem Sinn schon prägend fürs Land in seinen Urwurzeln. Aber da wir eben sehr egalitär geprägt sind über viele, viele Jahrhunderte, natürlich war das auch mal eine Ständegesellschaft, ist der Adel nie ganz zu jener Glamour-Entfaltung gekommen, wie vielleicht in unseren Nachbarländern oder auf der Insel. Wir sind da eher etwas prosaisch amerikanisch unterwegs. Was sind die Nachrichten des Tages? Was ist interessant? Zürich übrigens soll einen Rosa-Luxemburg-Platz bekommen. Ich bin natürlich dagegen, dass man einer Bolschewistin huldigt, aber eben in der nach links neigenden Stadt Zürich sind auch solche Dinge jetzt Alltag. Das wird Sie nicht überraschen, wenn Sie die Realität in deutschen Städten kennen. Da geht es ja auch in die gleiche linke Richtung. Angriff von hinten, wie die Russen sich in Pokrovsk festsetzen. Das ist ein interessantes Thema zu den Entwicklungen auf dem Schlachtfeld. Pokrovsk ist eine ganz entscheidende Bastion, wenn man so will, der ukrainischen Verteidigung. In der NZZ heute Morgen habe ich gelesen, Putin würde da militärische Erfolge verkünden, die gar keine sind. Aber man beobachtet, dass hier eben doch auf dem Schlachtfeld Durchbrüche erzielt werden. Wie man die genau militärstrategisch einzuordnen hat, was sie genau bedeuten und wie sie im größeren geopolitischen Spiel einzuordnen sind, da bin ich immer sehr vorsichtig, aber ich glaube, man kann sagen, dass die Russen militärisch hier nicht zu schlagen sind. Und bei aller Gegenwehr und bei allen Misserfolgen und Fehlschlägen, die auch die russische Kriegsführung auszeichnen, aus meiner Sicht ist hier die Realität auf dem Schlachtfeld eben die, dass die Russen gewinnen. Darum muss Putin auch nicht um jeden Preis verhandeln. Darum sind die Amerikaner frustriert. Darum täubelt Trump mit eben Maßnahmen, Sanktionsdrohungen und so weiter. Aber auch da hören wir aus, würde ich mal sagen, doch noch einigermaßen ausgewogenen Quellen, dass diese Sanktionswaffe eben zusehends stumpf wird. Russland ist too big to fail. Russland ist zu groß. Russland kann nicht in die Knie sanktioniert werden, weil einfach die Welt ohne die russischen Rohstoffe nicht funktioniert, kann nicht ersetzt werden. Wir sind hier zur Zusammenarbeit verdammt, ob es uns passt oder nicht. Und wir dürfen uns nicht, und das ist ja auch das Anliegen dieser Sendung seit vielen, vielen Jahren, im Grunde seit dem Einmarsch der russischen Seite, wir dürfen uns hier auch nicht aufhetzen lassen oder in einen emotionalen Ausnahmezustand versetzen lassen, der uns eine falsche Politik dann diktiert. Und genau das ist doch das Problem, das wir in vielen Ländern in Europa haben. Ich bin weit davon entfernt, irgendeine kriegsführende Macht dafür zu rechtfertigen, was sie macht. Ich bin dagegen, ich finde das falsch. Aber das hindert mich doch nicht daran, den Versuch zu unternehmen, ein faires, ausgewogenes und den historischen Gegebenheiten entsprechendes Bild zu entwickeln. Getöteter ZDF-Dienstleister war Hamas-Mitglied. Das ist mir auch noch aufgefallen heute Morgen in den News. Der vor einer Woche bei einem israelischen Luftangriff in Gaza getötete Mitarbeiter einer Produktionsfirma, die auch für das ZDF arbeitete, war Mitglied der Terrororganisation Hamas. Der Sender beendet die Kooperation mit der Firma. Ja, da steckt man eben dann schon tief drin in diesem Nahostkonflikt. Milleis Befreiungsschlag, der Javier Milley, diese argentinische liberale Supernova mit der Kettensäge, ist ein unglaubliches Phänomen. Jetzt habe ich in den letzten Wochen gelesen, Javier Milley stecke in ernsthaften Schwierigkeiten. Das werde eine ganz harzige Wahl für ihn. Er werde vermutlich da abgesetzt und davongejagt und die Medien, eigentlich alle Journalisten, waren waren düster und sahen da die kommende Niederlage fast schon als vollendete Tatsache. Und jetzt lesen wir Erdrutschsieg, Grosserfolg, er macht weiter. Aber eben aus dem Schmollwinkel heraus schreibt man dann weiter, Milei habe doch einen Denkzettel bekommen. Meine Schlussfolgerung aus dieser Berichterstattung, sie liegen meistens, eigentlich in allen Fällen richtig, wenn sie einfach mal instinktiv das Gegenteil von dem sagen, was die Journalisten schreiben. Will die SPD unbedingt in die Opposition? Fragen die Zeitungen heute Morgen. Der Kanzler hat seine Stadtbildäußerung erläutert. Die Opposition geht dennoch gegen ihn auf die Straße und auch ein paar Koalitionspartner. Das ist ja eine völlig verrückte Situation. Ich bin jetzt auch kein Fan dieser Stadtbildäußerung. Ich finde das nicht die Art, wie man über das reden sollte. Aber jetzt dieses Theater, das da gemacht wird, vor allem auch von der linken Seite, da geht es ja einfach darum, den Kanzler zu disziplinieren. Sie wollen ihn in einer ganz engen Leine führen. Offensichtlich gelingt ihnen das auch zum Teil. Aber das ist ja komplett jenseits, dass jetzt auch der Koalitionspartner gegen den Chef der Koalition demonstriert. Ich meine, da müsste doch Merz jetzt irgendwann mal sagen, du Klingbeil, mein Freund, geh in die Opposition. Das ist doch ehrlicher. Ich will dir ja nicht zumuten, dass du noch gegen mich außerparlamentarisch demonstrieren musst. Das ist ja nicht der Sinn einer Koalition. Deshalb ist doch das eine ehrlichere Sache. Geht dir in die Opposition. Wir regieren aus der Minderheit, einfach nach unseren Überzeugungen und dann schauen wir, wie wir jeweils da die Argumente zusammenbüscheln, um im Parlament die entsprechenden Mehrheiten zu finden. Das wäre die Situation, aber ich fürchte eben, dass Friedrich Merz noch, ich gebe ja ihm immer den Benefit of Doubt, sozusagen den Vorteil des Zweifels, im Zweifel für den Kritisierten. Ja, ich glaube, vielleicht merkt er es noch, vielleicht erliegt er es noch, wir werden es sehen. Europa verliert den Anschluss durch politische Lähmung. Allmählich merken es auch die Medien. Die Sorgen um Europa wachsen in der Welt. Leider sind sie nur allzu begründet. Die Politik redet zu viel und handelt zu wenig. Ich sehe es zum Teil ein bisschen anders. Ich finde, sie redet zu viel und sie handelt auch zu viel, aber sie handelt eben falsch, in die falsche Richtung. Weniger sagen, weniger handeln, weniger EU, mehr Deutschland, mehr Freiheit, weniger Staat. Das wäre doch die Devise, der man folgen müsste. Aber eben das Dauergequatsche, wobei, da muss ich jetzt aufpassen, ich bin ja auch einer, der in dieser ganzen rhetorischen Tretmühle unterwegs ist. Aber weniger wäre da mehr und vor allem weniger Handeln, also das falsche Handeln, ist doch hier problematisch. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den News-Chefredakteur Julian Reichelt wegen des Verdachts auf Volksverhetzung. Er hat da in Tweets seiner Befürchtung Ausdruck gegeben, dass gewissermaßen eine Unterwanderung der Polizei stattfinden könnte durch Clans, vor allem arabische Clans. Jetzt kommt er da ins Visier der Behörden und das wird in den Medien doch mit Kritik auch zur Kenntnis genommen. Und in Deutschland, das stellen wir mit einem Unbehagen fest, ist die Neigung der Behörden, unliebsame Meinungen polizeilich zu verfolgen, vor den Richter zu bringen und die entsprechenden zu büßen, strafrechtlich zu verlangen. Wir haben es letzte Woche beim Kommunikationswissenschaftler Norbert Bolz gesehen, diese Neigung ist alarmierend stark ausgeprägt. Da steht allerdings Deutschland nicht alleine. Noch viel extremer ist es in Großbritannien. Wir werden in der Weltwoche demnächst eine Auflistung der Fälle einmal publizieren, die in unseren Umgebungsländern oder sagen wir mal auch in der etwas erweiterten Umgebung, zum Beispiel eben auch in Großbritannien, hier en vogue sind, im Schwange sind. Das ist unglaublich, was da passiert. Und ich halte es da mit J.D. Vance, der zu Recht an der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt hat, nicht Russland und China sind die großen Bedrohungen für Europa. Wir sehen das selber, wir das zulassen, beziehungsweise die Länder, die dann eben mit ihren Regierungen, mit ihren Staatsapparaten diese Freiheitsberaubung nicht unterbinden. Und wir sehen es jetzt natürlich hier, wie es in Deutschland läuft. Verhält sich wie eine deutsche Putin-Partei. Warum die Union jetzt die AfD angreift. Ja, das ist natürlich schon ein verzweifeltes Um-sich-Schlagen der CDU an dieser Spezialklausur zum Thema Brandmauer. mit dieser auch abenteuerlichen und schwindelerregenden rhetorischen Volte des Kanzlers, der noch einige Tage vor dieser Sonderklausur gesagt hat, wir sind die Brandmauer, und dann nach der Klausur gekommen ist, das Wort Brandmauer wollen wir gar nicht mehr verwenden, nur um sie dann noch entschiedener aufzurichten bzw. aufzuschichten. Die Brandmauer, eine linke Erfindung, die jetzt da der CDU-Kanzler verteidigt, als hätte er sie selber in einer Eingebung gehabt. Also er macht sich da gewissermaßen zum willigen Vollstrecker, zum Erfüllungsgehilfen der Linken und der Extremlinken, wie auch immer. Jetzt ist offensichtlich die andere Strategie, die man da ausgetüftelt hat in dieser Klausurtagung, die Nazi-Keule zieht nicht mehr, jetzt müssen wir die AfD als Söldlinge des Kreml denunzieren. Moskau einfach, wie im Kalten Krieg. Also wenn damals einer lange Haare hatte in den 70er Jahren und den Vietnamkrieg kritisierte, hieß es, Moskau einfach, wenn es dir hier nicht passt, kannst du verschwinden. Das haben wir heute wieder, aber nicht nur am heimischen Frühstückstisch, sondern in den Parlamenten, im Politbetrieb. Ich werte das als Zeichen einer wachsenden Verzweiflung. Das glauben auch immer mehr Deutsche nicht, wie die Umfragen zeigen, der AfD. Dort hat eine Normalisierung oder gewissermaßen eine Abrüstung der Schreckgespenster und der Zerrbilder schon längst stattgefunden. Man kommt ja aus dem Staunen nicht mehr heraus, wie viele Deutsche einem nach dem ersten oder zweiten Weißweinglas dann vielleicht auch nur mir als Schweizer, weil sie sich dann sicher fühlen, zugeben, also ich wähle sowieso die AfD, bei mir kommt gar nichts anderes mehr ins Haus. Und viele von denen, habe ich schon erlebt, bei Unternehmergruppierungen, Wirtschaftsverbänden, haben vor wenigen Jahren noch mit großer Überzeugung FDP und CDU gewählt, und heute sind viele von denen bei der AfD. Und sind jetzt das alles auch Landesverräter? Stehen die alle auch auf der Soldliste des Kreml? Ich wäre da etwas vorsichtig. Monika Maron stellt eine gute Frage in der Welt. Sind die Bürger nicht genauso mutlos wie der Kanzler, den sie für seine Feigheit verachten? Ja klar, die Politik ist doch immer auch Ausdruck dessen, was eine Mehrheit gerade will. Da hält sie in ja, schweizerischer Absicht den Wählern den Spiegel vor. Am Schluss ist eben entscheidend, du kannst vom Kanzler nicht erwarten, dass er mehr Mut hat als du, sondern du darfst du dich nicht aufschwingen, um dich da als etwas Besseres zu empfinden. Monika Maron, die Grande Dame der deutschen Literatur, mit einer auch immer wieder sehr ja, unkonventionellen Sichtweise, widerspenstig, unangepasst, ein besseres Adjektiv kommt mir jetzt auch nicht in den Sinn, bewundernswert, und hier mit einer abermals triftigen Intervention. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diesen Tag und eine erfreuliche Fortsetzung dieser Woche. Spätestens morgen sehen wir uns wieder zur gleichen Zeit auf diesem Kanal. Ich freue mich und melde mich zurück.